Wenn man selber merkt, dass das Hautmikrobiom nicht mehr im Gleichgewicht ist, ist es schon sehr weit fortgeschritten. Also es gibt charakteristische Eigenschaften wie verstärkte Trockenheit, Rötung, dass die Haut sich schuppt, dass teilweise Ekzeme sich ausbilden können, dass die Haut verstärkt juckt oder auch Unreinheiten ausbildet, wo man sagen kann, dass das ein Hinweis ist oder Hinweise sind, dass das Mikrobiom nicht in der Balance ist.
L'Occitane.
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 Losgepflegt, der Podcast von L'Occitane mit Anja und Julia. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Losgepflegt. Und ich glaube, ich verspreche dir nicht zu viel, wenn ich sage, dass wir heute nichts weniger tun werden in dieser Folge, als das Geheimnis schöner und gesunder Haut zu lüften. Denn alle unerwünschten Hauterscheinungen lassen sich tatsächlich auf eine Ursache zurückführen. Nämlich das sogenannte Mikrobiom unserer Haut und vor allen Dingen darauf, ob es intakt ist oder eben nicht. Und genau dafür habe ich mir gleich die doppelte Expertise ins Haus geholt. Mit den beiden spreche ich darüber, woran du ein geschädigtes Mikrobiom erkennen kannst, was mikrobiomfreundliche Hautpflege ausmacht und was es mit den sogenannten hautidentischen Inhaltsstoffen auf sich hat. Ich freue mich auf eine spannende Folge mit Dr. Julia Mader und Dr. Nini Nilsson. Beide Damen sind Kosmetikwissenschaftlerinnen, unterstützen also mit ihrer Expertise unter anderem auch internationale Kosmetikunternehmen bei der Entwicklung von wirksamen Pflegen. Nini ist außerdem Hair- und Make-up-Artistin und Julia Kosmetikerin. Neuerdings sind die beiden aber auch Unternehmerinnen. Alle Infos zu den zwei findest du übrigens in den Shownotes und ich rate dir dringend, da auf jeden Fall einmal vorbeizuschauen. Und als geneigte Losgepflegt-Hörerin oder Hörer kommt dir der Name Julia Mader vielleicht auch schon bekannt vor. Wir haben vor einiger Zeit nämlich schon mal eine richtig spannende Folge mit Julia gemeinsam aufgenommen zum Thema Hautalterung. Auch die verlinken wir dir natürlich in den Shownotes. Jetzt aber erstmal hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen bei Losgepflegt.
Ja, wir freuen uns sehr, liebe Anja, vielen Dank.
Hallo, ich freue mich auch, wieder dabei zu sein.
Ja, ich freue mich auch sehr. Und vor allen Dingen, ihr seid ja im Moment auch in einer sehr busy Phase eures Lebens, habt jede Menge zu tun. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass ihr euch ein bisschen Zeit rausschneiden konntet, um ein bisschen Licht ins Dunkel des Hautmikrobioms zu bringen, sozusagen für uns. Und ich würde sagen, bevor wir so richtig ins Thema starten, wollen wir euch natürlich auch noch etwas besser persönlich kennenlernen. Und wie könnte das besser gehen als mit unseren 5 gepflegten Fragen? Und weil ihr zu zweit seid, habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Ihr bekommt nämlich nicht die typischen Entweder-Oder-Fragen, sondern 5 Wer-würde-eher-Fragen. Also ich stelle euch gleich 5 verschiedene Szenarien vor. Und ihr müsst einmal den Namen derjenigen nennen, auf die dieses Szenario besser passt oder besser zutrifft. Ihr seht schon begeistert aus.
Ja, das ist sehr lustig.
Vielleicht lernt ihr euch ja auch noch gegenseitig ein bisschen besser kennen, wer weiß.
Perfekt.
Seid ihr bereit?
Unbedingt.
Okay, erste Frage. Wer würde eher bei einer Doku über Tierbabys weinen?
Julia.
Oh, das ist gemein. Ich hätte Nini gesagt. Ich glaube, wir beide.
Ich wollte gerade sagen, Julia hat noch gar nicht überlegt. Seid ihr generell nah am Wasser gebaut oder ist es einfach nur bei Tierbabys das Thema?
Also ich finde, im zunehmenden Alter wird es emotionaler.
Ist
also
so?
Da merke ich schon bei mir, dass ich anders auf kitschige Situationen im Film oder so reagiere. Mhm. Ne? Oder auf Dinge, die einen dann schon mal so ein bisschen aus der Balance werfen.
Ja, aber interessant, dass ihr jeweils die andere genannt habt. Mal gucken, wie es weitergeht. Zweite Frage. Wer würde eher auswandern?
Wir beiden.
Absolut, wir beiden. Ja, tatsächlich.
Ehrlich?
Glaube ich, haben wir da beide einen Faible und einen Hang für. Und ich kann mir vorstellen, dass wir es beide irgendwann machen werden.
Ja, das ist schon der Traum.
Wo würde es denn hingehen?
Also ich für meinen Teil bin da total offen und lasse mich da überraschen, wo mich das Leben hinführt. Aber ich habe schon immer das Gefühl gehabt, es könnte mal passieren. Und ich weiß, dass Julia, glaube ich, den gleichen Hang hat oder das gleiche Fernweh trägt in sich.
Auf jeden Fall. Also konkret könnte ich mir schon Australien vorstellen, aber genauso Skandinavien. Mhm. Also es ist verschiedene Herzen in einer Brust. Aber ich könnte mir das auch vorstellen, okay, und dass wir vielleicht auch an verschiedenen Orten irgendwann zusammenarbeiten, remote.
Na klar, das ist ja heutzutage alles möglich, ja. Ist ja gar kein Problem mehr. Und würdest dich eher tendenziell in die Wärme ziehen, Nini, oder auch ganz egal, unabhängig vom Wetter?
Also ich bin auch total nahe den skandinavischen Ländern. Mhm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es mich nochmal in eine große Metropole zieht. Also da ist alles offen. Ich habe total den Faible für tatsächlich Norwegen oder auch, ich liebe Island zum Beispiel, ganz doll. Aber wie gesagt, kann ich mir auch vorstellen, nochmal irgendwo in New York zu landen oder in einer anderen großen Stadt. Kann alles passieren.
Wir sind auf jeden Fall gespannt, von wo aus ihr euch dann in den nächsten Podcast einwählen werdet. Mal schauen. Weiter geht's. Wer würde eher eine Woche ohne Smartphone auskommen?
Julia.
Ja.
Definitiv. Oh, da seid ihr euch einig.
Ja.
Okay. Ist Nini eher die Social-Media-Maus bei euch beiden?
Ja, das würde ich schon sagen. Also einmal habe ich auch zwei Kinder, die tatsächlich viel Organisation bedürfen. Und dann genau zum anderen würde ich auch sagen, ich habe eher den Faible für soziale Medien und auch da mehr den Hang, das Handy nicht so ganz aus der Hand legen zu können.
Kann ich sehr mitfühlen. Und die nächste ist auch spannend. Wer würde eher als Statistin im Tatort vorkommen?
Julia.
Aber als was?
Als Statistin?
Ja, was? Also bin ich das Opfer oder bin ich einfach
wichtige Frage.
Spaziergängerin? Nini?
Ach so, da kann ich mir alles vorstellen. Also, von bis, glaube ich. Aber du, dich würde es, glaube ich, interessieren, das mal zu machen, weil du gerne neue Herausforderungen annimmst und auch gerne neue Dinge erlebst. Und deshalb kann ich mir total vorstellen, dass es dich reizen würde, das auch mal mitzumachen einfach. Und da ich so aus der Fotobranche komme, ganz früher in der Filmproduktion gearbeitet habe, habe ich das, glaube ich, dieses Erlebnis für mich abgehakt und bräuchte das für mich nicht mehr.
Ja, du hast vollkommen recht.
Vielleicht auch mal so in eine andere Profession schlüpfen, Julia. Vielleicht dann so eine Nebenrolle als, keine Ahnung, Autopsie-Professorin oder sowas.
Das wäre spannend. Wir hatten es vorhin, ich glaube, es geht eben ein bisschen so da rein, aus der Komfortzone rauszutreten. Und mal was zu machen, was einem vielleicht nicht so liegt. Also da wäre ich schon offen.
Ja, du wärst auch eine gute Kommissarin oder so, weil du sehr strukturiert und analytisch gerne arbeitest. Das könnte auch gut passen.
Hm. Danke für das Kompliment.
Sehr spannend. Wir halten auf jeden Fall die Augen offen, Julia. Letzte wichtige Frage. Wer würde eher so tun, als ob sie einen wichtigen Anruf bekommt, um zu kaschieren, dass sie in die falsche Richtung gelaufen ist?
Ich.
Julia.
Auf jeden Fall. Also gar nicht mal, dass ich es kaschieren würde oder müsste, aber ich sag mal, um aus gewissen Situationen rauszukommen, einen wichtigen Anruf zu erhalten, ist gar kein Problem.
Ja, das,
das kann ich auch.
Ich teile das total. Ich glaube, ich würde gar nicht so schnell weiterdenken und bin, glaube ich, in dem ersten Moment ein so super ehrlicher Mensch, dass ich überhaupt nicht drauf kommen würde. Das ist aber nicht gemeint, dass Julia ein unehrlicher Mensch ist, aber ihr würde sowas schneller einfallen, glaube ich.
Ja, ein bisschen mehr auf Zack in so einem Moment.
Exakt.
Also man merkt auf jeden Fall, ihr verbringt eine Menge Zeit miteinander. Also ihr kennt euch schon ganz gut. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Und jetzt müssen wir natürlich auch mal so langsam zu unserem heutigen Thema kommen. Jetzt wird's ernst, Leute. Das Mikrobiom. Und scheinbar in der Beauty-Welt ist das ja wirklich in aller Munde aktuell. Also ständig hört man Buzzwords wie mikrobiomfreundliche Hautpflege, Hautbarriere aufbauend, hautidentische Inhaltsstoffe. Und wir wollen in dieser Folge diese Begriffe einmal so ein bisschen sortieren und fangen einfach mal ganz von vorne an. Nämlich mit der Frage, was ist denn jetzt eigentlich dieses Hautmikrobiom?
Ja, das Mikrobiom ist ein ganz spannender Mikrokosmos, den wir alle in uns, mit uns tragen sozusagen. Also das Darmmikrobiom ist ja mehr in dem Verständnis schon in den Köpfen. Und das Hautmikrobiom, wie du gesagt hast, kommt immer mehr nicht nur in der Forschung ins Zentrum, sondern eben auch in der Kosmetik, und dass auch die Endkonsumenten draußen immer mehr vom Hautmikrobiom gehört haben oder verstehen. Und das Mikrobiom, das ist ein riesiger Mikrokosmos, bestehend aus vielen Bakterien, Viren, Pilzen, Mikroorganismen im Allgemeinen, die auf unserer Haut leben und verschiedene Funktionen haben. Und Ziel ist es, immer eine Balance herzustellen. Das heißt, wir haben positive Bakterien, Mikroorganismen auf der Haut und natürlich auch welche, die vielleicht eher negativ sind, die krankmachend sein können. Und hier ist es das Ziel, dass wir immer eine Balance haben, dass wir natürlich nicht so viele pathogene, also krankmachende Keime auf der Haut haben oder eben auch Keime, die für verschiedene Hauterkrankungen verantwortlich sind oder das Mikrobiom und somit auch die Hautgesundheit aus dem Gleichgewicht bringen sozusagen. Und das Mikrobiom variiert auch zum Beispiel je nach Lokalisation und Alter und ist wirklich sehr komplex und hochspannend.
Ah, das heißt, ich habe wirklich jetzt zum Beispiel auf der Wange vielleicht ein anderes Mikrobiom als am Handrücken beispielsweise.
Das ist korrekt. Also je nachdem, man unterscheidet auch feuchte Hautareale oder fettige Hautareale, trockene Hautareale. Das variiert und das variiert eben auch im Laufe deines Lebens. Und es gibt natürlich sehr, sehr viele Einflussfaktoren, die das Mikrobiom auch positiv oder negativ beeinflussen.
Zu denen kommen wir auf jeden Fall auch noch. Aber es ist ja schon mal für viele wahrscheinlich auch eine sehr spannende Info, dass wir eben permanent diese Mikrobesiedelung auf unserer Haut haben und dass daran jetzt erstmal nichts Schlimmes ist. Also wenn die meisten Menschen daran denken, okay, ich habe jetzt Viren, Bakterien, Pilze an meiner Haut, denkt man, ich muss mich direkt mal mit Sacrotan duschen. Aber im ersten Schritt ist das jetzt erstmal ganz normal und ist sogar gesund. Ich habe vor kurzem sogar irgendwo den Satz gelesen, der Mensch ist mehr Bakterie als Mensch.
Das ist total korrekt.
Und das soll so sein.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe heute noch gelesen, dass wir auf einer Fläche, die so groß ist wie eine 1-Cent-Münze, mehr als 2 Millionen Mikroorganismen haben. Also wenn man jetzt mal wirklich eine in die Haut reinzoomen würde, würden viele Menschen, glaube ich, anfangen, sich zu jucken oder das Kribbeln kriegen. Aber das ist wichtig, es ist elementar für eine gesunde Haut und für die Funktion, dass wir all die Mikroorganismen in einer gewissen Zusammensetzung auf der Haut haben. Ohne die würde unsere Haut krank werden, wir würden die ganze Haut würde gar nicht mehr in ihrer Struktur so funktionieren. Und es ist ja auch zum Beispiel so, wenn wir auf die Welt kommen, gilt es erstmal, dieses Mikrobiom aufzubauen, beziehungsweise kennt man das ja auch von Kleinkindern, die dann gewisse Erkrankungen erstmal durchmachen müssen, dass das Immunsystem gestärkt wird, und ähnlich ist es eben auch beim Mikrobiom.
Dann lass uns doch gerne an der Stelle direkt mal weitermachen. Wenn du jetzt schon erwähnt hast, als Kind, als Neugeborenes, darf das Mikrobiom erstmal aufgebaut werden. Also wie genau entsteht denn eigentlich so ein gesundes Hautmikrobiom?
Ja, das Hautmikrobiom entsteht eigentlich, oder der Start der Entstehung ist mit der Geburt des Kindes. Und zwar ist da die Grundlage des Mikrobioms des Neugeborenen eigentlich das der Mutter. Das heißt, das Mikrobiom der Mutter wird über die Schleimhäute und die Haut auf das neugeborene Kind übertragen. Und das ist somit der Startschuss für die Entwicklung des Mikrobioms, das sich in den ersten Lebensjahren auch so fortsetzt. Also das Mikrobiom wird immer weiter in seiner Entwicklung ausgeweitet und ist natürlich abhängig von verschiedensten Umständen, den neugeborenen Menschen begleiten. Und zwar einmal der Nahrung, die es aufnimmt, das heißt meistens ja über die Muttermilch, aber auch der direkten Umgebung oder auch der Lebensumstände. Und ganz klar ist auch die Genetik für die Ausbildung des Mikrobioms verantwortlich. Denn wir wissen heute ja, dass das Mikrobiom wirklich jedes Menschen so einzigartig ist. Häufig wird es mit einem Fingerabdruck verglichen. Also das Mikrobiom ist wirklich ganz einzigartig und ist auch erst in der Ausbildung ungefähr mit dem 3. Lebensjahr abgeschlossen. Und dann, wie Julia eben erzählte, klar gibt es verschiedene Anpassungen und Veränderungen auch noch im Laufe des Lebens. Aber es hört eigentlich erst im Alter von Mitte 60 ungefähr auf, sich in deiner Diversität und Funktionalität sozusagen auszuprägen.
Okay, also es ist so ein ständiger Entwicklungsprozess im Prinzip.
Ein Anpassungsprozess, würde man sagen.
Und das macht natürlich dann auch total Sinn, wenn man sich vorstellt, ne? Man sagt ja immer, bei Babys, bei kleinen Kindern soll man möglichst nicht mit irgendwelchen, ja, Kosmetikprodukten, die jetzt für uns Erwachsene vielleicht akzeptabel sind, irgendwie rumschrubbeln, sondern am besten nur mit Muttermilch oder generell mit Milchpflegen beispielsweise. Das hat dann sicher auch was damit zu tun, eben um dieses, ja, den Aufbau des Mikrobioms nicht zu stören, nicht durcheinander zu bringen.
Absolut. Man weiß ja, dass tatsächlich Babys in ihrer, also dass man Babys sehr vorsichtig pflegen soll, am besten nur mit Wasser und sehr vorsichtig. Und es ist ja heute auch bekannt, dass Kinder, die in einer sehr natürlichen Umgebung aufwachsen, das heißt mit einer großen Vielfalt auch in ihrer Umwelt, was Mikroorganismen angeht, dass die dadurch ein sehr viel besseres und stabileres Immunsystem ausbilden als Kinder, die in urbanen Lebensräumen aufwachsen.
Okay, also hier auch wieder nicht die Sakrotan-Dusche. Oh Gott, das wird noch zum Sakrotan-Werbepodcast, diese Folge. Ich sehe es schon kommen, Leute. Ich muss mich zusammenreißen. Weil es gab ja mal, also ich erinnere mich, als ich so ungefähr 5, 6 Jahre alt war, vor vielen, vielen Monaten, gab es auch mal diesen Trend, Kinder möglichst abzuschirmen vor allem Möglichen, möglichst nicht in den Sandkasten auf dem Spielplatz zu setzen. Das ist eigentlich dann gar nicht so gut. Also ruhig eher mit dem echten Leben in Kontakt kommen lassen.
Auf jeden Fall. Das echte Leben bildet das Mikrobiom mit aus, das Immunsystem, wie Nini gesagt hat, und gibt uns natürlich auch ganz viel erste Lebenserfahrungen, die wichtig sind, unabhängig jetzt von der Haut.
Jetzt kann ich mir die nächste Frage eigentlich fast schon selbst beantworten, aber ich stelle sie trotzdem, weil ich könnte mir vorstellen, dass ein Begriff, mit dem viele ein bisschen mehr schon anfangen können als dem Mikrobiom, der sogenannte Säureschutzmantel der Haut ist. Also das ist ja zumindest unter Kosmetikfans mittlerweile schon ein weit verbreiteter Begriff. Jetzt ist aber das Mikrobiom nicht das gleiche wie der Säureschutzmantel. Höre ich das richtig raus?
Ja, ist total richtig. Also das Hautmikrobiom ist im Grunde in den Säureschutzmantel eingebettet, also nimmt natürlich auch direkten Bezug auf das Mikrobiom, beziehungsweise bietet dem Hautmikrobiom idealerweise eine sehr, sehr gute Lebensgrundlage. Und der Säureschutzmantel ist ein Teil der Hautbarriere, also schützt die Haut vor Allergenen, vor pathogenen Keimen und auch die Haut vor Verdunstung, also sorgt dafür, dass die Haut nicht zu viel Wasser verliert. Und der Säureschutzmantel besteht aus einem, wird ja auch Hydrolipid-Emulsion genannt, also besteht aus Lipiden und Wasser, also in Talgdrüsen gebildetem Talg, Fette, in den Schweißdrüsen gebildetem Schweiß und dann den Überresten an Korneozyten, also die Hautzellen, die sich natürlicherweise von der Haut abschilfern, die befinden sich natürlich auch in dieser Hydrolipid-Emulsion. Und die ist leicht sauer eingestellt. Das heißt, bietet dadurch auch eine gute antibakterielle Schutzwirkung. Der pH-Wert liegt geläufigerweise zwischen 4 und 6,5 ungefähr und ist deshalb leicht sauer eingestellt. Und die Hydrolipid-Emulsion sorgt natürlich auch ganz entscheidend für die Schönheit der Haut, dadurch, dass sie natürlich auch für Glanz sorgt, einfach für eine pflegende Komponente.
Okay, also der Säureschutzmantel ist praktisch die gute Basis für das Mikrobiom. Und jetzt hast du, Nini, noch einen dritten Begriff mit ins Spiel gebracht, nämlich die Hautbarriere. Von dieser ist der Säureschutzmantel aber nur eine Komponente.
Das ist korrekt. Also die Hautbarriere ist genau wie die Haut als solches sehr komplex. Also man kann grob sagen, dass sie aus Lipiden und Korneozyten, Hornzellen besteht, aber auch natürlichen Feuchthaltefaktoren. Und wie Nini gerade schon gesagt hat, ist eben der Säureschutzmantel, analog die Hydrolipid-Emulsion, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, ein Teil davon. Dann eben das Mikrobiom spiegelt sich da wieder in der Hautbarriere und der pH-Wert. Das sind alles Komponenten, die zusammen die Hautbarriere und eben auch diese Schutzfunktion leisten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir all diese Komponenten erhalten, stärken, gesund pflegen, weil die Haut mit der Hautbarriere dafür da ist, die Haut vor äußeren Einflüssen zu schützen, also vor mechanischen Einflüssen, aber auch ein Schutz vor chemischen Einflüssen. Wir haben natürlich die thermischen, also die UV-Strahlung, auch wenn wir trotzdem einen hohen UV-Schutz immer benötigen, von außen aufgetragen, haben wir eine Grundschutzfunktion. die man jetzt auch nicht zu hoch gerade bei UV-Strahlung ansiedeln sollte. Aber dieses Ganze zusammen, diese Schutzfunktion ist immens wichtig, dass eben zum Beispiel auch keine krankmachenden Keime einwandern, dass die Haut insgesamt nicht krank wird. Aber wie Nini gerade schon gesagt hat, dass zum Beispiel Feuchtigkeit, die in der Haut ist, die für unser Erscheinungsbild elementar ist, die wir sowieso leider im Laufe des Lebens immer mehr verlieren, dass die nicht einfach unkontrolliert abdampft. Oder auch das Wirkstoffe, wenn ich Wirkkosmetik benutze, und die haben die Eigenschaft, gut in die Haut einzudringen, also gut durch die Hautbarriere zu penetrieren, dass die nicht auch sofort wieder über eine gestörte Hautbarriere sich verflüchtigen können, sondern sie sollen ja dann auch am Wirkort an den Zellen wirken. Von daher ist die Hautbarriere mit diesen Komponenten, also Hydrolipidfilm, Mikrobiom, pH-Wert zusammen, ein elementarer Bestandteil einer gesunden Haut.
Das heißt, ich habe jetzt schon gelernt, dass ich im Intro ein bisschen geflunkert habe, das Mikrobiom alleine ist jetzt noch nicht für die schöne Haut verantwortlich, sondern es ist immer sozusagen der Dreiklang.
Das stimmt, Ivania.
Jetzt kennt ja manch einer den Begriff Mikrobiom vielleicht schon aus einem ganz anderen Zusammenhang, nämlich sozusagen ja, unterhalb der Gürtellinie, nämlich in unserem Darm. Da gibt es nämlich auch ein Mikrobiom und die beiden hängen auch miteinander zusammen, glaube ich.
Ja, das stimmt. Also das Mikrobiom des Darms ist ja schon sehr lange im Gespräch, vor allem, weil man weiß, dass das Darmmikrobiom sehr stark mit immunologischen Zusammenhängen korreliert, also in Zusammenhang steht. Wir wissen heute auch, dass es eine Verbindung, also eine Kommunikation vom Darmmikrobiom zur Haut gibt, also dass auch Hautgesundheit entscheidend mit Darmgesundheit zusammenhängt. Und die Besiedelung des Darms ist einmal an Mikroorganismen sehr, sehr viel höher als die der Haut. Und der Darm wird ja immer auch als Zentrum der Gesundheit gesehen. Und so hat er einfach auch durch verschiedene Wechselwirkungen, es wird auch als Darm-Hautachse bezeichnet, direkten Einfluss auf das Erscheinungsbild der Haut. Und da gibt es ganz verschiedene Kommunikationswege, wie dort Signale im Körper weitergeleitet werden, zum Beispiel neurologisch, über Nervensysteme oder auch endokrin, über Drüsensysteme, aber auch immunologisch. Und wenn diese Darmbarriere geschwächt ist, wissen wir, dass sie sehr viel durchlässiger ist, auch für schlechte Darmbakterien, für deren Stoffwechselprodukte, für Giftstoffe, aber auch für pathogene Keime. Und das zeigt sich dann auch direkt am Hauterscheinungsbild und an der Hautqualität.
Das kann ich absolut bestätigen aus eigener Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber tatsächlich habe ich schon vor einigen Jahren herausgefunden, dass immer, wenn ich Probleme mit meinem Darm habe, die Haut automatisch auch unreiner wird. Und zusätzlich ist mir jetzt nämlich noch ein dritter Zusammenhang bewusst geworden. Ich neige zu sogenannten Aften im Mund. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen, die ihr zuhört, das kennt. Das ist eine sehr unschöne, schmerzhafte Situation. So kleine weiße Bläschen im Mundraum, die wahnsinnig wehtun. Und immer wenn der Darm Probleme macht, die Haut unrein wird, neige ich auch mehr zu Aften. Also diese drei Dinge hängen ganz offensichtlich miteinander zusammen. Verrückt.
Auf jeden Fall. Das hängt alles miteinander zusammen. Und wie du sagst, man erlebt es häufig selber. Oder wenn man sensibel für so etwas ist und es beobachten kann, kann man da natürlich ganz anders Einfluss nehmen. Deshalb sagt man ja mittlerweile auch oder weiß man, bei jeder Antibiotikagabe ist es wichtig, den Darm zu stärken, dass wir mittlerweile wirklich ein gutes Verständnis haben, wie können wir das Mikrobiom zumindest im Darm stärken, aufbauen, dagegen wirken sozusagen, dass da gleich so ein langfristiges Ungleichgewicht ist. Und was man eigentlich auch weiß, das ist jetzt so ein bisschen vom, ich sag's mal, schulmedizinischen weg, dass jedes Organ auch mit einer Stelle im Gesicht zum Beispiel oder mit der Haut in Verbindung ist. Also wenn man um den Mund herum und im Kinnbereich sehr zu Unreinheiten neigt, hängt das meist eben auch mit Magen- und Darmtrakt zusammen, dass da etwas nicht im Gleichgewicht ist.
Ah, sehr spannend, weil ich dachte immer, der Bereich wäre so typisch für hormonelle Veränderungen, gerade bei Menschen mit Zyklus, sage ich jetzt mal. Aber auch das hängt ja, glaube ich, miteinander zusammen. Also ich weiß nicht, ich glaube, da können wahrscheinlich viele zyklusgeplagte Menschen auch mitfühlen, dass in bestimmten Zyklusphasen auch der Magen-Darm-Trakt in Mitleidenschaft gezogen ist.
Ja, natürlich. Das sind hormonelle Vorgänge im Körper, die natürlich auch Einfluss auf den Darm und auch die Hautgesundheit haben.
Also man sieht mal wieder, alles hängt miteinander zusammen. Ne? Der Mensch ist ein ganzer Kerl. Man kann nichts voneinander trennen. Sehr, sehr spannend.
Total. Und spannend halt auch, dass man tatsächlich den Menschen auch absolut ganzheitlich sehen muss. Dass fast alle Prozesse im Körper zusammenhängen und ja, man das auch berücksichtigen muss. Auch bei der Hautpflege.
Genau. Und über das Thema Pflege und Kosmetik sprechen wir auf jeden Fall auch gleich noch. Das ist natürlich ein wichtiger Teil, kann ich mir vorstellen. Und wir sehen ja jetzt eben schon, es ist nicht der einzige Teil, sondern es gibt noch ganz viele andere Faktoren, mit denen wir Einfluss nehmen können auf unser Hautmikrobiom. Was wären denn da so die wichtigsten? Also ich kann mir vorstellen, den ganzen Tag Kaffee, Alkohol und Zigaretten ist wahrscheinlich nicht die ideale Lösung.
Absolut richtig. Also es gibt natürlich verschiedene Faktoren, die direkt mit dem Mikrobiom zusammenhängen. Das ist zum einen die Ernährung. Na klar kann man da was machen. Präbiotische Nahrungsmittel machen absolut Sinn und sind die Nahrung, die das Mikrobiom positiv beeinflussen. Da gibt es zum Beispiel Pektine oder Inulin, Kartoffeln, auch Lauchgewächse, präbiotische Kost, die das Darmmikrobiom braucht, vor allem natürlich die positiven Bakterien und die sie als Lebensgrundlage bevorzugen. Und gerade ernährungstechnisch vollwertig, pflanzlich, grüne Ernährung macht absolut Sinn, um das Darmmikrobiom systemisch, also von innen heraus, zu stärken. Dann machen natürlich auch probiotische Lebensmittel Sinn. Das heißt zum Beispiel fermentierte Lebensmittel. Kennt, glaube ich, jeder. Kimchi, alles, was
Sauerkraut.
Genau so ist es. Ist einfach so, dass das für die Mikrobiomgesundheit essentiell ist. Zum Beispiel auch Naturjoghurt oder Kefir. Probiotische Lebensmittel, die den Darm von innen heraus stärken. Und dann klar, verschiedene Mikronährstoffe sind auch sinnvoll hinzuzuziehen zur Ernährung. Und dann ganz klar, die Umwelt, in der man sich bewegt, hat auch direkten Einfluss auf das Mikrobiom wie auch der Lebensstil. Also wir wissen heute, dass urbane Lebensräume zum Beispiel eher negativ das Darmmikrobiom beeinflussen. Einmal durch externe Umweltnoxen, aber auch die gesteigerten Hygienestandards und dann auch ganz klar der Lebensstil. Also Stress, zu wenig Schlaf, wie du sagtest, Alkoholkonsum etc., auch das hängt mit einer Schwächung des Darmmikrobioms zusammen. Und es gibt eine US-amerikanische Mikrobiomspezialistin und auch Gastroenterologin, also eine absolute Expertin, die den Leitsatz formuliert hat, Live Dirty, Eat Clean, was sehr schön auf den Punkt bringt, was man eigentlich Positives für seinen Darm machen kann, nämlich eine Umwelt, die sehr divers und natürlich ist und so auch den Darm stärkt und dann ja eine möglichst grüne, vollwertige Ernährung.
Also öfter mal Ferien auf dem Bauernhof oder einfach direkt aufs Land ziehen, sind die Mieten auch viel, viel günstiger.
Das stimmt, als, weil Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Genau. Ich warte immer noch, auch nach 2 Jahren losgepflegt, auf den Tag, an dem mir ein Experte oder eine Expertin hier dazu rät, öfter mal Fastfood zu essen. Es wird wahrscheinlich nicht passieren, also dann doch lieber eher den Kartoffel-Lauchauflauf oder die Suppe.
Beziehungsweise die Balance, ne? Wie bei allem im Leben ist es ja auch da die Balance, dass man natürlich den Burger genießen kann, wenn man eben das normal zu sich nimmt und sonst eben eher ausgewogen sich ernährt. Und so ist es ja auch in der Hautpflege, dass überall die Balance im Endeffekt das Ziel sein sollte.
Ja. Ich oute mich jetzt einmal und gebe zu, dass ich neuerdings Schaumschlägerin bin. Und das sage ich voller Stolz, denn ich bin es zumindest nur unter der Dusche. Ich nutze jetzt nämlich unsere neue Mandel-Duschcreme. Ich liebe die reichhaltige Textur, die wirklich an eine Körperbutter erinnert, die dann mit Wasser zu einem ultra-cremigen Schaum wird. Und die Duschcreme passt auch super zum Thema unserer heutigen Episode, weil sie mit ihrer milden Formulierung selbst auf sensibelste Haut abgestimmt ist. Und gerade nach dem Winter ist so eine pflegende Duschpflege auf jeden Fall der Schlüssel, um Trockenheit zu bekämpfen und auch eine solide Grundlage für deine Hautcreme zu schaffen. Außerdem ist es einfach so ein richtiger Wohlfühlmoment, wenn du schon morgens in der Dusche diese warmen, strahlenden Duftnoten von frischen Mandelblüten und cremiger Vanille genießen kannst. Apropos, die Mandelduschcreme ist auch eine ganz tolle Ergänzung zu unserem Bestseller, dem Mandelduschöl. Also schau einmal ganz schnell in unsere Shownotes und sicher dir dein Mandelduscherlebnis. Jetzt kommen wir natürlich zur allerwichtigsten Frage überhaupt, nämlich, woran erkenne ich denn jetzt zum Beispiel als Nicht-Kosmetik-Wissenschaftlerin, dass mit meinem Mikrobiom etwas nicht in Ordnung ist? Ich kann mir schon vorstellen, dass das ganz unterschiedlich aussehen kann, aber was sind so aus eurer Erfahrung heraus so typische Hauterscheinungen, die dann schnell mal auftreten können?
Also wenn du als Konsument, als Laie, sage ich jetzt mal, bist du ja gar nicht, aber wenn man selber merkt, dass das Hautmikrobiom nicht mehr im Gleichgewicht ist, ist es schon sehr weit fortgeschritten. Also es gibt charakteristische Eigenschaften wie verstärkte Trockenheit, Rötung, dass die Haut sich schuppt, dass teilweise Ekzeme sich ausbilden können, dass die Haut verstärkt juckt oder auch Unreinheiten ausbildet, wo man sagen kann, dass das ein Hinweis ist oder Hinweise sind, dass das Mikrobiom nicht in der Balance ist. Soweit wollen wir es eigentlich natürlich gar nicht kommen lassen. Also es gibt natürlich erkrankte Hautbilder, wie zum Beispiel Akne oder auch atopische Dermatitis. Also bei den Neurodermitikern weiß man mittlerweile durch die Studienlage, dass die ein erhöhtes Aufkommen von Staphylococcus aureus auf der Haut haben. Das geht mit dem Hautbild einher. Das heißt, da haben wir sowieso eine durch die Erkrankung und Genetik bedingte Disbalance des Mikrobioms und natürlich auch der Hautbarriere. Da gilt es immer, das auszugleichen beziehungsweise natürlich zu stärken, weil je mehr die Barriere und das Mikrobiom aus der Balance geraten ist, desto mehr können eben andere Bakterien wieder einwandern. Die Haut wird trockener, sie rötet sich, sie fängt an zu jucken, ich kratze und dann ist es so ein Teufelskreislauf. Ähnlich ist es zum Beispiel bei der Akne oder Akne-ähnlichen Hauterkrankungen, wo die Haut einfach zu viel typische Aknebakterien, also das Cutibacterium acnes, haben wir alle auf der Haut, aber sobald die Haut einfach sehr unrein oder sehr fettig wird, erkrankt ist, ist es einfach zu viel. Und diese Disbalance wollen wir natürlich vermeiden. Und wenn du sonst einfach eine gesunde Haut hast und plötzlich aber merkst, ich kriege vermehrt Unreinheiten, sie ist immer an der und der Stelle gerötet, sie juckt, sie ist trocken, sie ist einfach nicht in der Balance. Das merkt man ja auch, wenn man morgens in den Spiegel guckt und das Gefühl hat, oh, meine Haut sieht richtig gut aus oder zum Beispiel an gewissen Tagen hormonell bedingt, wenn man Stress hat, schlecht geschlafen hat, guckt man in den Spiegel und es eben fühlt sich nicht so wohl in der Haut. Das sind alles Hinweise, dass das Mikrobiom aus der Balance gerät. Und Nini und ich beschäftigen uns seit sehr langer Zeit sehr viel mit dem Mikrobiom. Und mittlerweile geht man in der Forschung auch immer mehr davon aus, dass, was wir vorhin schon hatten, dieser urbane Lebenswandel, den wir haben, das Mikrobiom jeden Tag ein bisschen herausfordert und auch in die Disbalance bringt, was nicht gleich sichtbar ist. Aber es gilt natürlich, das Mikrobiom zu stärken. Und wir selber haben gemerkt, wenn man längere Zeit Mikrobiompflege, mikrobiomfreundliche, hautbarrierefreundliche, stärkende Pflege benutzt, bin ich zum Beispiel an Tagen, wo ich Stress habe, wo ich schlecht geschlafen habe oder wo die Hormone einfach auch ein bisschen Chaos im Körper einrichten, bin ich resilienter. Meine Haut gerät nicht so schnell aus dem Gleichgewicht, als wenn ich andere Pflege benutze oder eben Barriere und Mikrobiom außer Acht lasse.
Dann lass uns doch jetzt mal direkt die Katze aus dem Sack lassen und erklären oder aufklären, worauf kommt es denn jetzt bei mikrobiomfreundlicher Hautpflege wirklich so an?
Ja, also da gibt es verschiedene Ansätze. Was ganz wichtig natürlich ist in der Hautpflege insgesamt, ist die Reinigung. Das wissen wir, glaube ich, mittlerweile fast alle. A und O ist die richtige Reinigung. Das heißt, dass wir eine milde...
Amen.
Ja, wirklich. Es ist die ganzen tollen Wirkprodukte, alles, was wir draußen haben. Du schüttelst den Kopf, vollkommen richtig. Wenn wir keine richtige Reinigung nehmen, brauchen wir das teuerste Serum, die tollste Creme nicht benutzen. Nicht nur, dass wir die Haut von Schmutz, Talg, Schweiß, Make-up befreien wollen und müssen, sondern auch die Tenside, also diese Substanzen in den Reinigungsprodukten, die dafür sorgen, dass eben der ganze Schmutz, auch die überschüssigen Fette von der Haut genommen werden, müssen mild sein. Weil sonst wasche ich im Endeffekt meine guten Fette aus der Haut raus. Das heißt, dass ich da gleich schon meine Barriere schwäche und das hat natürlich auch wieder Auswirkungen auf das Mikrobiom. Zusätzlich neben.
Eine ganz kurze Zwischenfrage habe ich dazu, Julia, zur Verzeihung. Nämlich, gerade wenn es um das Thema Reinigung geht, ne, ich meine, wir alle wissen, Kosmetikfirmen, L'Occitane gehört da auch dazu, wollen natürlich am Ende auch Geld verdienen, das ist ja ganz normal. Ist es aus eurer Sicht tatsächlich notwendig, verschiedene Reinigungsprodukte für die verschiedenen Hauttypen zu haben? Also ich sage jetzt mal aus eigener Erfahrung, ich hatte auch ganz lange mit Akne zu kämpfen. Man neigt natürlich dazu, diesen ganzen Fettfilm möglichst runterwaschen zu wollen. Also im ersten Moment fühlt es sich ganz, ganz toll an, wenn die Haut nach der Reinigung erstmal für 4-5 Minuten so richtig ordentlich spannt. Man hat dann so ein sauberes Hautgefühl. Oder würdet ihr sagen, nein, eigentlich reicht eine wirklich gute, milde, mikrobiomfreundliche Reinigung aus und die kann auch jeder Hauttyp verwenden?
Nein. Also es ist schon so, ich kann das Gefühl, was du beschrieben hast, nachvollziehen, dass man gerade, wenn man unter Akne leidet, fettigere Haut, dass man es wirklich dieses quietschende, saubere Gefühl hinterher haben möchte. Von dieser Reinigung geht man Gott sei Dank immer mehr weg, weil man weiß, dass sie auf Dauer austrocknend wirkt und dadurch aber wieder die Lipidproduktion der Haut anregt. Das heißt, milde Reinigung insgesamt ist wichtig und eine mikrobiomfreundliche, milde Reinigung kann im Endeffekt jeder benutzen. Es kommt immer ein bisschen drauf an, deshalb sage ich jein, auf die Extreme. Wenn du eine extrem trockene Haut hast, kann es sein, dass das Reinigungsprodukt, wenn du es mit Wasser benutzt, dass das Wasser als solches schon toxisch auf deine Haut wirkt, dass du es eher trocken abnehmen musst. Also es gibt so ein paar Ausreißer nach oben und unten, sage ich jetzt mal. Oder eben auch einfach Präferenzen. Der eine mag lieber ein Gel, der andere mag das total reichhaltig mit einer Milch, obwohl das eher auch im französischen Bereich ist, dass Reinigungsmilch sehr gefragt ist. Du nix. Es gibt immer so Präferenzen. Jedes Land, jedes Geschlecht hat da andere Produkte, die dann bevorzugt werden. Aber mit einer mikrobiomfreundlichen, milden Reinigung per se sind wir alle gut beraten. Es ist dann eher immer ein bisschen die Textur, in die es eingebettet ist.
Ja, das würde ich unterschreiben. Es kommt vor allem auf die Galenik drauf an, die für den jeweiligen Hauttypen geeignet ist oder halt auch nicht. Gerade bei zu Akne oder zu fettiger Haut neigenden Hauttypen, da sollten die Galeniken nicht zu reichhaltig sein. Also alles, was eine Lotion ist oder zu cremig in der Formulierung, würde man da vermeiden wollen. Aber eine milde Hautreinigung oder auch einen Schaum kann im Grunde jeder Hauttyp vertragen.
Gut, also das eine schließt das andere nicht aus. Also es gibt auch milde Hautreinigungsgele oder Schaum, die das Mikrobiom unterstützen und trotzdem dann eben jeweils auf den Hauttyp abgestimmt werden können. Okay, das heißt, den ersten Schritt haben wir schon mal geschafft, die milde Reinigung, aber gibt natürlich auch noch mehr Pflege.
Auf jeden Fall. Also wichtig ist, dass alles, was danach kommt, einfach auch auf den pH-Wert abgestimmt ist. Dass wir keine Ausreißer nach oben in den alkalischen oder in den sehr stark sauren Bereich haben, beziehungsweise dass wir alles, was wir benutzen, so abstimmen, dass es den pH-Wert wieder ausgleicht. Das heißt, wenn du ein Reinigungsprodukt mit Wasser benutzt hast, ist der pH-Wert sowieso angestiegen, weil Wasser eben einen pH-neutralen Wert von 7 hat, den wir, wie wir vorhin schon von Nini gehört haben, natürlich nicht auf der Haut haben und nicht haben möchten. Und da kann ich abwarten oder ich kann einen Toner, / Gesichtswasser, Tonic, Spray, haben ja unterschiedliche Bezeichnungen mittlerweile, die Produkte benutzen, was eben den pH-Wert wieder normalisiert. Und auch da kann ich eben schon auch auf Wirkstoffe gehen, dass ich Feuchtigkeit in diesen Produkten zum Beispiel habe. Also es gibt sehr viele Performance-Toner mittlerweile, die nicht einfach nur den pH-Wert ausgleichen und jetzt noch Reste von der Reinigung zum Beispiel abnehmen, sondern gleich auch schon Pflege bieten. Und im nächsten Schritt ist es wichtig, dass ich, egal ob ich jetzt Seren benutze, Cremes, Fluids, Gele, meine ganze Tages-Nachtpflege, dass die mit den Wirkstoffen auch auf das Mikrobiom abgestimmt ist. Was wir vorhin schon in der Ernährung hatten, also es gibt sehr viele oder gute Wirkstoffe mittlerweile im Bereich Prä-, Pro-, Postbiotik, die ich in meiner Creme benutzen kann oder in meinem Serum, die im Endeffekt das Mikrobiom und dann aber auch gleichzeitig die Barriere füttern, stärken und das Ganze wieder, also widerstandsfähiger auf Dauer machen. Es ist natürlich sehr schwierig dadurch, dass das Mikrobiom sehr individuell ist, was wir vorhin schon gelernt haben, gibt es keine Pflege, die jetzt so unterschiedlich ist, dass sie jetzt speziell für dein Mikrobiom, liebe Anja, ist oder für Ninis oder mein. Aber einen gewissen Konsens der Mikrobiomdiversität haben wir natürlich. Das heißt, man weiß, dass man einfach mit dieser Kombination das Mikrobiom auf Dauer stärkt und auch die Diversität stärkt. Und darüber hinaus sind auch Wirkstoffe sehr gut, die im Endeffekt biomimetisch wirken. Also Lipide, zum Beispiel Ceramide, spezielle Fettsäuren, die im Endeffekt auch die Barriere wieder aufbauen.
Aber so eine ganz individualisierte Hautpflege, das wäre doch auch mal was. So eine personalisierte Nini oder Anja oder Julia Hautpflege. Das könnte doch vielleicht der nächste Business Cool werden, ihr zwei.
Das wäre großartig. Dann würden wir jeden Tag erstmal einen kleinen Abstrich machen, um zu gucken, was braucht das Mikrobiom heute. Also wer weiß, was die Zukunft bereithält.
Es wäre ganz toll für die Haut und wahrscheinlich genau das Gegenteil von wirtschaftlich. Deswegen mal gucken. Ja,
das stimmt.
Jetzt ist natürlich die Frage, ich als Verbraucherin stehe jetzt vor dem Kosmetikregal. Habe ich überhaupt eine Chance, nach eurer Erfahrung rauszufinden, ob diese Inhaltsstoffe jetzt meinem Mikrobiom förderlich sind oder nicht?
Das ist eine gute Frage. Also es ist natürlich von Vorteil, je aufgeklärter ich bin. Und man kann sich ja mittlerweile wirklich viel Wissen aneignen, was leider auch nicht immer unbedingt korrekt ist, je nachdem, wo ich gucke. Es gibt immer mehr Marken. Also dieser Trend oder dieser Gedanke, dass das Hautmikrobiom essentiell für die Hautgesundheit ist, das sehen wir in anderen Ländern auch verstärkt. Also Amerika, Asien ist es schon viel weiter, dieses Thema. Und es gibt Marken, die das eben dann auch speziell claimen und sagen, mikrobiomfreundlich oder barrierestabilisierend. Ob das Produkt dann auch, was wir vorhin schon mal hatten, mit der Galenik auf deine Haut passt, ob es zu reichhaltig ist oder eben ausreichend in der Textur und in der Pflege, das steht dann natürlich wieder auf dem anderen Blatt. Aber es ist sehr schwer und ich brauche entweder jemanden, der mich gut berät, oder es ist so ein bisschen Try and Error, dass ich ausprobiere, aber dann habe ich natürlich wieder das Risiko, dass ich mein Mikrobiom so aus der Barriere oder aus der Balance bringe, dass es dann wieder Mühe und Geduld benötigt, um das wieder aufzuarbeiten.
Ich glaube, ganz wichtig ist bei der beim Finden der richtigen Pflege ist erstmal ein gutes Gespür und auch Bewusstsein für seine Haut zu bekommen und auch seinen Körper. Das heißt, je besser ich ihn kenne und auch spüre, wie geht's ihm heute, was bedarf die Haut, desto besser finde ich auch das geeignete Produkt. Und es bedarf schon einem gewissen Interesse, sich damit zu beschäftigen, auch mit Inhaltsstoffen, mit dem, was sinnvoll ist, in der Pflege zu verwenden. Aber grundlegend ist eigentlich dieses, seine Haut auch zu kennen, in welchem Zustand ist sie.
Also lieber vielleicht dann doch mal die Extrameile gehen und ein bisschen mehr recherchieren und rausfinden und dann ausprobieren, bevor man losgeht und alle 2 Wochen die komplette Hautpflegeserie wechselt.
Das sollte man sowieso nicht. Entschuldige bitte, das ist sowieso das Problem, dass viele Menschen natürlich sehr viel von der Pflege erwarten. Und du bist ja nun auch absolute Expertin, wenn man sich überlegt, wie komplex die Haut ist. Kann man sich vorstellen, dass die nicht nach einer Woche, wenn ich die Pflege umgestellt habe, erblüht und strahlt und das junge Leben ist, sondern wir sagen immer 1 bis mindestens 2 Zellzyklen sozusagen, Zellproliferationszyklen abwarten. Das bedeutet, nach 6 bis 8 Wochen, 10 Wochen kann ich beurteilen, ob die Pflege zu meiner Haut passt. Ich spreche jetzt nicht natürlich von Allergien und Reaktionen, die sofort kommen. Aber wenn ich die Pflege oder meine Routine jetzt wechsle, kann das natürlich am Anfang sein, dass ich kleine Pickelchen, Unreinheiten, Trockenheit habe. Und darum braucht die Haut natürlich erstmal ein bisschen Zeit, bis sie sich dran gewöhnt hat und bis dann auch die Wirkstoffe ihr sichtbares Ergebnis zeigen können.
Ich habe jetzt mal noch eine persönliche Frage an euch beide. Jetzt, nachdem wir schon ein bisschen gesprochen haben und ich auch schon was lernen durfte, was haltet ihr eigentlich von Peelings?
Oh, mein Lieblingsthema.
Macht das Sinn? Ich bin ja, ich oute mich, aber ihr müsst nicht meiner Meinung sein, ich bin ja Riesen-Peeling-Fan. Ich glaube, das geht vielen Menschen, die mit Akne zu kämpfen hatten, ähnlich. Aber jetzt, nachdem ich das alles gehört habe, ist meine Vermutung, dass ihr vielleicht keine Riesen-Peeling-Fans seid. Liege ich da richtig?
Also ich bin absoluter Peeling-Fan. Kommt aber auch, glaube ich, daher, weil ich früher auch sehr lange sehr schwer Akne hatte. Und ich liebe aber Fruchtsäure-Peelings in unterschiedlichen Konzentrationen.
Wirklich? Ja. Erstaunlich, okay.
Was natürlich für die Hautbarriere und das Mikrobiom herausfordernd ist, wenn man es übertreibt. Der Schlüssel des Ganzen ist, dass ich da Maß halte. Also, dass ich nicht zu aggressiv peele. Mechanische Peelings persönlich mag ich nicht so gerne, weil die dann schon auch die Barriere mechanisch aufrubbeln beziehungsweise eben leicht verletzen können. Ich liebe wirklich Fruchtsäurepeelings in unterschiedlichen Konzentrationen. Und es gibt ja ganz viele unterschiedliche Fruchtsäurekomplexe, auch die man zusammenstellen kann, die unterschiedlich wirken, je nachdem, wie meine Haut gerade aussieht. Ich nehme zum Beispiel sehr viel Salicylsäure, wenn ich merke, dass so kleine Unreinheiten hochkommen, heißt aber eben auch wohl dosiert. Also dann zum Beispiel nur 3-mal die Woche abends, manchmal auch nur punktuell. Also Peelings und Mikrobiom und Barriere schließen sich nicht per se aus.
Spannend. Ein Thema haben wir noch offen. Ich habe es angekündigt im Intro. Das heißt, wir müssen diese Frage jetzt noch zügig klären, nämlich das Thema hautidentische Inhaltsstoffe. Das klingt im ersten Moment wieder mal wie der perfekte Marketingstunt, so ähnlich wie die Piemontkirsche oder die Carmagnola-Minze. Aber gibt es die denn wirklich?
Also hautidentische Inhaltsstoffe liest man immer mehr, oft unter der Bezeichnung biomimetisch. Biomimetisch bedeutet, dass diese Inhaltsstoffe natürliche Strukturen nachahmen, dementsprechend hautähnlich sind. Und da gibt es einfach eine ganze Reihe von Inhaltsstoffen, die zur Hautpflege dementsprechend Sinn machen, die Hautbarriere so stärken, die Hydrolipidemulsionen nachahmen oder anreichern. Und das sind zum Beispiel Ceramide, Hyaluronsäure oder auch Urea, Inhaltsstoffe, die man auch natürlicherweise in der Haut findet und die zur Barrierestärkung absolut Sinn machen.
Ja, es gibt sie also doch.
Ja, und es macht in dem Sinne auch Sinn, wie Nini gerade schon gesagt hat, weil die von der Haut viel schneller aufgenommen werden können. Jojobaöl ist zum Beispiel auch so ein hautidentisches oder biomimetisch wirkendes Öl, wo man immer denkt, ein Öl muss ja fettig auf der Haut liegen. Aber weil es eben biomimetisch wirkt, wird es sehr, sehr schnell von der Haut aufgenommen, spendet dazu noch Feuchtigkeit und ist dann mehr oder minder sofort weggezogen. Also es hat schon seinen Sinn und wurde aber meines Erachtens in den letzten Jahren verstärkt vom Marketing aufgegriffen, hat aber Substanz.
Und ist ja auch vielleicht doch nochmal ein guter Tipp für all diejenigen, die jetzt gerne losgehen und hautmikrobiomfreundliche Pflege shoppen möchten. Das sind jetzt zumindest so eine Handvoll Inhaltsstoffe gewesen, auf die wir schon mal achten können, wenn wir die Inki-Liste durchgehen. Ja, Nini, Julia, es war mir eine große Freude bis jetzt mit euch zu sprechen. Aber jeder, der Losgepflegt kennt, weiß natürlich gut genug, meine allergrößte Freude ist es, meinen Gästen und Gästinnen ihre peinlichsten Beauty-Fails zu entlocken. Julia, du hast ja uns in der letzten gemeinsamen Folge schon einen absoluten Knaller geliefert. Also wenn dich da draußen interessiert, was Julias erster Beauty-Fail war, dann wie gesagt, die Folge findest du in den Shownotes. Aber vielleicht hast du uns ja nicht alles verraten und hast auch noch was mitgebracht. Und ich freue mich natürlich ganz besonders auf deinen Fail, Nini.
Ja, dann beginne ich auch gleich. Also größter Beauty-Fail. Ich bin ein Kind, die ihre Jugend in den 90er Jahren verbracht hat. Und ich war ein großer Fan von Courtney Love, der Frau von Kurt Cobain.
Und okay, wollte, das fängt schon gut an.
Ich weiß. Und hatte mir überlegt, dass ich meine eh schon naturblonden Haare gerne in diesem strahlenden Weißblond tragen möchte. Ich komme aus einer mini-kleinen Kleinstadt, bin dort zum Friseur gegangen. Und diejenigen haben mich dann tatsächlich in einen weißblonden Zustand versetzt über Stunden. Ich möchte mal sagen, meine Hautbarriere wie auch das Mikrobiom waren für lange Zeit wohl nicht mehr existent. Ich habe den Friseur so lange verlassen und noch viele Jahre unter meiner auch geschädigten Haarstruktur gelitten. Dementsprechend, genau, begeht man diesen Fehler auch nur einmal in seinem Leben.
Kein zweites Mal. Ein absoluter Klassiker, Lini. Du bist da in sehr, sehr guter Gesellschaft, kann ich dir sagen.
Ich hätte so gerne Bilder gesehen.
Ja.
Gibt es bestimmt noch.
Großartig. Oh, sehr schön. Ja, ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen.
Dann wollen wir das einfach so stehen lassen. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr in der stressigen Zeit vorbeigeschaut habt, um mit mir zu sprechen und uns aufzuklären, was das Mikrobiom angeht. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich danke euch.
Wir danken dir.
Vielen Dank, liebe Anja.
Ein schönes Gespräch, wie immer eine große Freude.
Danke. Und wenn du da am anderen Ende des Lautsprechers jetzt denkst, das Thema ist wirklich spannend, dann ganz schnell in unsere Shownotes geschaut. Dort findest du Ninis und Julias Profile und viele weitere spannende Infos. Unter anderem auch zu unserem Produkt der Episode, nämlich der Mandel-Duschcreme. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, alles Liebe und ciao.